Willkommen zu 45 Minuten Zukunft. Land- und Meeresnutzung im Wandel, dem Podcast des Thünen-Instituts. Mein Name ist Marco Pauli. Ländliche Räume, Wald und Fischerei, das sind die Fachgebiete, zu denen das Thünen-Institut forscht und die Politik berät. In unseren 14 Podcast-Folgen wollen wir Fragen, die sich zu diesen Themen aktuell in Forschung und Gesellschaft stellen, mit unseren Gästen diskutieren und wir möchten auch mögliche Wege für die Zukunft aufzeigen. In dieser Folge geht es um die Fischerei an Deutschlands Küsten. Die Fischerei ist nur noch ein Schatten früherer Tage, sage ich jetzt einfach mal. Meine Gäste können mich dann korrigieren, wenn dem anders ist. Die typischen Kutter an Nord- und Ostsee sind zur Rarität geworden. Sie hat hierzulande auch einen, sagen wir mal, zweischneidigen Ruf. Zum einen erwarten Touristen an der Nordsee dort eben diese bunten Fischkutter zu sehen. Zum anderen hat die Fischerei kräftig dabei mitgeholfen, die Bestände zu dezimieren. Der negative Ruf als, jetzt mal übertrieben gesagt, Naturzerstörer, aber auch die Tatsache, dass der Job zu den gefährlichsten überhaupt zählt, sind Gründe wohl auch dafür, dass es auch immer weniger Nachwuchs gibt. Aber ist das schlimm? Muss es den Berufsstand hierzulande überhaupt noch geben? Könnte man die Boote nicht einfach mal eine Weile im Hafen lassen, bis die Bestände sich hoffentlich erholt haben? Was geht aber auch verloren, wenn es keine Küstenfischerei mehr gibt? Über diese und weitere Themen möchte ich mit zwei Gästen sprechen, die hier für Sie an den Mikrofonen im Thünen-Institut sitzen. Zu meiner Rechten Hilke Loden. Sie ist Fischereiexpertin und war Fischereiberaterin, bis sie im September 2021 zur Bürgermeisterin von Krummhörn gewählt wurde, einer Gemeinde an der Küste im Landkreis Aurich in Ostfriesland, in der mit Greetsiel auch der größte Hafen der deutschen Küstenfischerei an der Nordsee liegt. Fischereiexpertin ist und bleibt sie dennoch, auch wenn sie jetzt Bürgermeisterin ist, und sie fühlt und denkt mit den Fischern, wenn ich das so sagen darf, und ihren Anliegen. Hallo Frau Loden, schön, dass Sie mit dabei sind.
Ja, hallo, moin.
Und der zweite Gast ist Dr. Christopher Zimmermann. Er ist Direktor des Thünen-Instituts für Ostseefischerei. Er ist wissenschaftlicher Berater für die Politik in Sachen Fischerei und verantwortet als deutsches Mitglied die Fangquotenempfehlungen des Internationalen Rates für Meeresforschung. Hallo, Herr Zimmermann. Schön, dass auch Sie mit dabei sind.
Guten Tag.
Wenn wir erstmal nach den Gründen dafür suchen, warum die Fischerei in der Krise steckt, ist da natürlich zunächst mal der extreme Rückgang der Tiere in den Meeren. Die Meere werden immer leerer, es gibt einfach immer weniger zu fangen. Herr Zimmermann, Sie sind Initiator und Projektleiter für die Übersichtswebsite Fischbestände Online. Ich denke, Sie können uns vielleicht einen Überblick darüber geben, wie es den Fischen in Nord- und Ostsee heute geht. Und wie sich die Bestände im Laufe der Jahre verändert haben.
Die kommerziell genutzten Fischbestände der Nord- und Ostsee entwickeln sich sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt viele gute Beispiele, wo Schonmaßnahmen dazu geführt haben, dass die Bestände wieder aufgebaut wurden. Scholle in der Nordsee zum Beispiel ist in besserem Zustand als noch vor 70 Jahren. Es gab nie so viel Scholle in der Nordsee wie jetzt, wenigstens nicht in dem Zeitraum, den wir überblicken können. Aber es gibt eben auch eine Reihe von Negativbeispielen. Kabeljau in der Nordsee ist aus der südlichen Nordsee, also genau da, wo unsere Fischer ihn kriegen könnten, unsere Küstenfischer ihn kriegen könnten, beinahe verschwunden. Weiter nach Norden ausgewandert. Das hat vermutlich mit dem Klimawandel zu tun. In der Ostsee sind die beiden wichtigsten Ressourcen für unsere Fischerei, nämlich der Hering der westlichen Ostsee und der Dorsch der westlichen Ostsee, in sehr schlechtem Zustand, was dazu geführt hat, dass die gerichtete Fischerei, also die gezielte Fischerei, auf beide Bestände im Grunde eingestellt werden musste im Jahr 2020. Also diese Fischereien sind quasi geschlossen mit sehr, sehr wenig Ausnahmen. Und das bisschen Dorsch zum Beispiel, was noch gefangen wird, wird jetzt im Rahmen einer Beifangquote auf die Plattfische gefangen. Den Plattfischen in der Ostsee geht es allerdings auch sehr gut.
Haben Sie auch einen Überblick, gehen überhaupt noch, wenn jetzt außer der Scholle nicht mehr so viel gefangen werden darf, gehen überhaupt noch Fischer und Fischerinnen in Deutschland raus aufs Meer? Wenn ja, wie viele? Und was holen die da aktuell raus?
Also in der Ost Ostseeküsten, in der deutschen Ostseeküstenfischerei haben wir immer noch ungefähr 360 Betriebe, den größten Anteil davon aber inzwischen im Nebenerwerb. Das spiegelt wider, dass es sich einfach nicht lohnt, eine Fischerei im Haupterwerb, also vollberuflich sozusagen auszuüben, sondern dann kommt die Veredelung, aber zum Teil auch andere tourismusrelevante Bereiche, Ferienhausvermietung, Ferienwohnungvermietung und sowas dazu. Das Umfeld wird definitiv schwieriger. In der Nordsee sieht das alles ein bisschen anders aus. Da ist die wertvollste Ressource die Nordseegarnele, Nordseekrabbe sozusagen, die nicht quotiert ist. Da haben wir also dieses Problem nicht, dass die Fangmengen so reduziert werden mussten, die Höchstfangmengen so reduziert werden mussten, dass es die Fischer einfach aus dem Geschäft getrieben hat. Und das funktioniert im Moment wenigstens noch relativ gut. Da gibt es dann eher Vermarktungsprobleme, jetzt ganz aktuell massive Probleme mit den angestiegenen Treibstoffpreisen, weil der Fang von Bodenfischen, aber eben auch Garnelen mit Baumkorn relativ energieintensiv ist und deswegen muss man viel Geld aufwenden, um den Treibstoff zu bezahlen.
Mhm. Womit wir dann ja auch schon bei Ihnen angekommen sind, Frau Loden. Sie haben täglich mit der Fischerei zu tun, als Bürgermeisterin der Küstengemeinde, aber auch familiär. Ihr Ehemann ist Krabbenfischer, wie Sie mir im Vorgespräch erzählt haben, und Ihr Sohn auch, und das in der vierten Generation. Wie ist da bei Ihnen in Krummhörn der Stand der Dinge? Gibt es noch genug Krabben? Gehen Ihr Ehemann und Ihr Sohn täglich noch raus? Lohnt sich das noch, den Beruf auszuüben?
Ja, mein Ehemann, der ist inzwischen Rentner und fährt nicht mehr raus. Aber unser Sohn, der auch den Kutter übernommen hat, der fährt noch täglich raus. Also die machen im Winter so eine Winterruhe, wo dann nicht gefischt wird, meistens von Weihnachten bis März etwa. Aber in der übrigen Zeit in der Saison wird täglich rausgefahren und wird Granat gefangen. Das ist noch so, ja. Wir haben also 26 Fischkutter im Gritziler Hafen, 2 Muschelkutter davon, die anderen sind Granatkrabbenfischer. Das ist damit die größte Küstenfischerflotte in Deutschland in einem Hafen.
Und welche Rolle spielt die Fischerei für Krummhörn? Welches Interesse haben Sie als Bürgermeisterin auch am Fortbestand dieser Fischerei? Und welche Bedeutung hat die aus wirtschaftlicher Sicht, aber auch was den Tourismus angeht?
Natürlich ist das für den Tourismus sehr wichtig. Gritziel als Hafenstandort in unserer Gemeinde mit einem Alleinstellungsmerkmal und ja auch weit über Niedersachsen hinaus bekannt. Das suchen die Gäste auch, dass sie die Kutter in den Häfen sehen wollen, dass sie sehen wollen, wie die reinkommen, wie da gelöscht wird. Auf der anderen Seite sind es eben 26 Wirtschaftsbetriebe, die jeweils mindestens 2 Familien von der Fischerei auch ernähren. Und Wirtschaftszweige, die dranhängen, also die Firmen, die den Treibstoff liefern, die Reparaturen da an Bord ausführen, da hängt ja dann auch noch ein bisschen was dran. Und in der Krummhörn sind es 26, aber umliegend haben wir natürlich auch noch in den anderen Gemeinden Küstenfischereibetriebe, sodass das schon auch ein Wirtschaftszweig ist, für sich genommen. Also es kommt auch vor, dass am Hafen mal einer gefragt wird, was machen Sie denn hauptberuflich, weil die Touristen sich das kaum vorstellen können, dass man davon auch leben kann. Aber das haben wir zum Glück noch nicht so wie an der Ostsee. Das sind also alles hauptberuflich betriebene Fischereibetriebe da bei uns.
Und wenn man dann die Krabbenkutter raus und wieder reinfahren sieht, und dann werden die Krabben ja auch teilweise direkt vor Ort verkauft, dann hat man das Gefühl, man hat alles im Blick. Aber tatsächlich funktioniert das ja anders. Ne? Können Sie das ganz kurz schildern, wie das funktioniert mit den Krabben? Also die werden gefangen und dann landen die auch zwischendurch auch in Nordafrika. Und,
Das ist auch das, was die Gäste immer fragen und immer wissen. Das eine ist, die Meere sind leer gefischt, können sie überhaupt noch was fangen? Und das andere ist, doch wohl nicht diese Krabben fahren nach Marokko. Das ist natürlich auch schwer zu vermitteln. Wenn jemand am Hafen sitzt und ein Krabbenbrötchen isst und sieht den Kutter reinfahren und muss dann akzeptieren, dass eben diese Krabben, die er auf dem Brötchen hat, in der Zwischenzeit schon mal in Marokko waren. Aber ja, so ist es. Ganz überwiegend. Die werden also angelandet und dann nochmal in Größenklassen sortiert an Land und dann zum Poolen nach Marokko gefahren, also fast alle nach Marokko, und kommen dann wieder und landen dann auf dem Krabbenbrötchen. In Gritziel haben wir mittlerweile einen Betrieb, den einzigen eigentlich, der auch noch die komplette Wertschöpfungskette in seinem eigenen Betrieb abbildet, also der auch in Marokko poolt, der jetzt wieder ein paar Frauen und sogar vereinzelt auch Männer bei sich in einer Halle sitzen hat, die dann von Hand poolen. Aber das ist eine Nische, muss man ganz ehrlich sagen. Mhm, also sie könnten auch auf ein Krabbenbrötchen bekommen in Gritziel, auf dem die noch nicht in Marokko waren.
Und das liegt einfach an den Kosten. Die werden in Marokko einfach viel günstiger gepoolt, als wenn sie das bei Ihnen vor Ort machen würden.
Ja, bis in die 80er Jahre sind die ja vor Ort gepoolt worden. Da wurden morgens also Eimer rumgebracht und in den Familien wurden dann die Krabben gepoolt und nachmittags wurde das wieder eingesammelt. Dann hat es in den Niederlanden einen Hygieneskandal gegeben, muss man sagen. Und daraufhin wurden also die Bedingungen verschärft. Es dürfte auch hier heute noch in Deutschland jemand Krabben poolen bei sich zu Hause, müsste dann aber nachweisen, dass er einen extra Kühlschrank hat und das bei entsprechenden Temperaturen macht und einen vollgekachelten Raum. Und das ist natürlich für so einen Nebenerwerb, wird keiner das investieren. Mhm. Die Kosten spielen sicherlich eine Rolle. Es ist wirtschaftlicher, das in Marokko zu machen, erstaunlicherweise, muss man ja fast sagen. Ob das immer so bleibt, weiß man ja angesichts der Energiekosten und der vielleicht auch da steigenden Lohnkosten nicht. Das muss man sehen. Mittlerweile wäre ich aber auch skeptisch bei der Frage, hätten wir überhaupt auch Menschen, die das hier bei uns machen würden. Also gerade in den Touristenorten, wo ja auch die Kutter sind natürlich auch die Arbeitskräfte rar. Da werden also auch immer Menschen gesucht, die Ferienwohnung putzen und betreuen und nicht gefunden, sag ich mal, oder die in der Gastronomie arbeiten. Also von daher wäre es vielleicht sogar schwierig, auch zumindest wenn man es von Hand machen sollte und wollte, das an der Küste weiterzumachen.
Und man muss das ja auch erstmal lernen. Ich habe das.
Das
auch,
kann man. Also das kann jeder. Das können Sie auch.
Ja. Ich habe das auch schon gemacht, aber man braucht dann ja eine gute Geschwindigkeit auch dabei. Und das ist ja gar nicht so einfach. Am Thünen-Institut wurde eine Maschine entwickelt, mit der sich die Krabben poolen ließen. Ist das so?
Wir sind beteiligt an einem Projekt. Tatsächlich wurde die Maschine entwickelt von der Tochter eines Krabbenfischers. Also das kommt wirklich aus der Fischerei sozusagen. Aber es gab, wie das häufig so ist, diverse Probleme, sowohl technischer als auch dann vor allen Dingen ökonomischer Art. Und wir sind jetzt in einem großen Projekt beteiligt, wo wir versuchen rauszufinden, ob das eine Alternative wäre. Denn natürlich hätte es große Vorteile, wenn wir diese Wertschöpfung im Land lassen könnten, keine Menschen bräuchten und das, was man eigentlich nicht so gerne erwähnt, ist, die Krabbe hat dann ja eine irre Strecke zurückgelegt. Und um das zu überstehen, ohne sie zu frieren, muss man sie sehr stark runterkühlen. Man muss sie aber natürlich auch mit reichlich Konservierungsstoffen behandeln. Und das immer wieder. Also die Krabbe wird gekocht an Bord, angelandet, dann zum ersten Mal konserviert. Dann kommt sie in den Laster, wird nach Nordafrika transportiert, mit Lastwagen und Fähre und so weiter. Wird da dann das Krabbenfleisch wieder konserviert. Also da ist schon einiges an Benzoesäure drin, bevor die auf unserem Krabbenbrötchen landet. Und das könnte man sich mit einer Maschine vor Ort ganz überwiegend sparen. Also es gibt da auch qualitative Auswirkungen. Wir haben eine Zeit lang gedacht, dass der Game Changer sozusagen wäre, dass die kosmetische und pharmazeutische Industrie an den Hüllen, also an dem Panzer der Krabbe interessiert ist. Und die haben natürlich extreme Ansprüche an die Reinheit. Da darf also überhaupt kein Konservierungsmittel draufkommen. Mal sehen, ob das am Ende funktioniert.
Also, dass die Maschine hier vor Ort tätig ist und dann die Schalen dann weiterverarbeitet werden. Wann könnte das soweit sein? Was fehlt noch?
Das Projekt ist, glaube ich, auf 4 Jahre angelegt. Also in diesem Projektzeitraum sollten wir dann genauer wissen, ob das funktioniert oder nicht. Aber da gibt es dann auch wieder andere wirtschaftliche Interessen. Die Marktbeherrschenden sind zwei Firmen aus den Niederlanden, die natürlich sich da auch nicht gerne die Butter vom Brot nehmen lassen. Also auch die wird man irgendwie beteiligen müssen, um das dann am Ende durchzusetzen.
Also die Butter vom Brot nehmen lassen heißt, dass die weiterhin eigentlich die Krabben nach Marokko liefern möchten. So.
Ja.
Es hat natürlich immer, aber schon lange auch Poolmaschinen schon gegeben. Also auch in den 60er, 70er Jahren waren das so Daniel Düsentriebs, sag ich mal, diese so Maschinen, aber die immer mechanisch funktionierten und dann eben nicht so super funktionierten oder nur wenn der Techniker immer dabei war. Und die dann auch Qualitätsverluste hatten, weil mit Wasser gearbeitet wurde oder weil mechanisch ausgebürstet wurde. Und das hat sich also in der ganzen Zeit nicht durchgesetzt, muss man sagen. Und das ist ja das Verfahren, was jetzt erprobt wird, ist ja ein völlig neues, was eben nicht mechanisch, sondern mit Ultraschall funktioniert. Von daher setzen wir da schon einiges an Hoffnung rein, muss man sagen.
Wenn wir jetzt nochmal auf die Bestandszahlen ganz kurz zu sprechen kommen, ich höre immer wieder, dass Fischer den Bestandszahlen, die Wissenschaftler ermitteln, nicht unbedingt immer so ganz Glauben schenken. Würden Sie dem zustimmen? Und wenn ja, können Sie erklären, warum das so ist, Frau Loden?
Also ich stimme dem zu, ja, das eindeutig, dass Fischer oft mal sagen, dass ich sehe hier was anderes, als die Wissenschaft feststellt. das ist sicherlich auch dem geschuldet, dass natürlich der Fischer nur immer das, den ganz engen Raum bei sich selber sieht und die Wissenschaft natürlich viel breiter und manchmal auch an Stellen guckt, wo der Fischer sagt, da brauchen die gar nicht gucken, da ist sowieso nichts. Aber wenn es heißt, das sind eben so Stichproben, die jedes Jahr an einer Stelle genommen werden, ist klar, dass auch jedes Jahr an der Stelle wieder beprobt werden muss. Also das, ich glaube, das liegt einfach in der Natur der Sache, dass das nicht so immer eins zu eins übereinander geht.
Und Sie hatten im Vorgespräch auch gesagt, dass das bei den Heringen auch zum Beispiel eine ganz logische Erklärung dafür gibt, ne?
Ja, die, bei der Ostsee-Heringsfischerei, die konzentriert sich vor allen Dingen auf Laichfische, also auf Fische, die in die Küstenregionen einwandern, um da abzuleichen. Und das haben die natürlich in ihren Köpfen einprogrammiert. Zu einer bestimmten Jahreszeit wandern wir auf unsere Laichgründe. Und wenn man nur da fischt, dann stellt man letztlich, übertrieben gesagt, bis zum letzten Schwarm fest, es gibt immer noch Hering, weil die immer noch massenhaft einwandern. Das müssen die tun, weil sie sonst ja keinen Nachwuchs produzieren würden. Wenn man sich aber das gesamte Verbreitungsgebiet anguckt und die wirklich versucht zu zählen, so wie sie reinkommen, stellt man fest, dass es einfach weniger als die Hälfte der noch vor, sagen wir mal, 10 Jahren vorhandenen Heringsmenge sind. Das kommt aber bei der Fischerei so nicht an. Das kommt bei den Fischern an, die mit Schleppnetzen weiter draußen fischen. Die sehen tatsächlich, es wird immer weniger. Aber bei den Stellnetzfischern in unmittelbarer Küstennähe wirkt das immer so, als wenn es immer noch reichlich Hering gäbe.
Und den Fischen, den Arten, denen es besonders schlecht geht, warum geht es denen so schlecht? Ist es Überfischung, ist es Klimawandel oder ist es beides? Wie lässt sich das erklären?
Es ist nach unserer Kenntnis überwiegend eine Kombination aus vielen Faktoren, wie das in der Ökologie häufig der Fall ist. Beim Hering der westlichen Ostsee wissen wir, dass Überfischung nicht die primäre Ursache war, sondern wir wissen jetzt seit letztem Jahr, wir haben da 15 Jahre dran geforscht, dass es offensichtlich, vereinfacht gesprochen, der Klimawandel war, und ein bisschen in die Tiefe gehend, es sind die wärmeren und späteren Winter, die wir seit ungefähr 30 Jahren haben, und das führt dazu, dass die Heringe früher ableichen, die kleinen Heringslarven in der Summe ungefähr 3 Wochen früher als noch vor 30 Jahren geboren werden und zu dieser Zeit ihr wesentliches Futter, nämlich Larven von Kleinkrebsen, noch nicht vorhanden ist, weil deren Entstehung lichtgesteuert ist. Das orientiert sich also am Sonnenstand im Jahresverlauf. Der hat sich natürlich nicht geändert, aber die Temperatur, die Wintertemperatur hat sich geändert. Und das führt am Ende dazu, dass das Gros der Heringslarven, die immer noch in großer Zahl entstehen, einfach verhungern und nur die ganz späten Heringslarven dann ausreichend Nahrung haben. Daran ist der Mensch mit einiger Sicherheit schuld, Stichwort menschgemachter Klimawandel, aber die Fischerei natürlich nicht. Trotzdem ist die Fischerei die Leidtragende, denn wenn es weniger Nachwuchs gibt, dann bedeutet es automatisch, dass weniger gefischt werden kann. Und an der Stelle war die Politik viele Jahre ein bisschen zu zögerlich, hat die Fangmengen sehr langsam angepasst, was dann dazu geführt hat, dass dieser Bestand, der immer noch für 20.000, 30.000 Tonnen Ertrag gut gewesen wäre, inzwischen so klein ist, dass er ungefähr 4.000 Tonnen Ertrag nur noch liefert und davon in der westlichen Ostsee nur ungefähr 700 Tonnen, also ein Bruchteil dessen, was früher gefangen wurde. Jetzt, 2022, sind die Fangmengen aus dem Gesamtbestand endlich so niedrig, dass der Bestand eine realistische Chance hat, sich zu erholen. Er wird trotzdem die Fangmenge von vor 30 Jahren nicht mehr liefern können, ne, weil sich am Klimawandel nichts ändert. Das ist bei diesem einen Bestand die Ursache, also Klimawandel, aber dann Fangmengen zu spät angepasst. Beim Dorsch der westlichen Ostsee ist es primär ein Überfischungsproblem und so lange, bis er zusammengebrochen ist 2015, und er kommt jetzt nicht wieder hoch, obwohl die Fangmengen niedrig genug sind. Woran das liegt, wissen wir noch nicht genau, aber auch da ist zu vermuten, dass es eine Kombination aus Klimawandel, Überdüngung der Ostsee und so weiter ist. In der Nordsee sind die Bedingungen noch ein bisschen anders. Auch da spielt der Klimawandel eine Rolle, sorgt aber dann überwiegend dafür, weil es ja ein vom Nordatlantik durchströmtes Meer ist sozusagen, dass die Fischbestände mit ihrer Temperatur Vorliebe weiter nach Norden wandern und dann aus unseren Küstengewässern verschwinden. Die Fischer können nicht einfach mitwandern, weil es erstens zu weit weg ist und weil sie dann in norwegischen Gewässern zum Beispiel auch keine Fangrechte haben. Und man kann nur hoffen, dass von Süden andere lukrative Ressourcen nachkommen, wie Wolfsbarsche. Aber das wird vermutlich mindestens eine Generation dauern, bis die Fangverluste von Kabeljau zum Beispiel durch Wolfsbarsche ausgeglichen werden. Also für unsere Fischergeneration jetzt und auch für den Sohn von Frau Loden spielt das erstmal leider keine Rolle.
Sie hatten es jetzt schon gesagt mit dem Wolfsbarsch. Wie könnte sich das in Zukunft verändern, wenn der Klimawandel weiter anheizt, sage ich mal?
Wir sehen global eine Verschiebung der Klimazonen polwärts und die Fischbestände, die ja in der Regel beweglich sind, wandern dann mit. Bei den kleinen wirbellosen Tieren und bei Muscheln natürlich sowieso ist das ein bisschen schwieriger, weil die keine weiten Strecken wandern. Aber die Fische wandern einfach aus und kommen dann eben Kabeljau nicht mehr in der südlichen Nordsee vor, sondern nur noch in der nördlichen Nordsee, wo sie für unsere Fischerei nicht erreichbar ist. Und genauso wandern südliche Arten nach. Aber das dauert und es gibt keinen 1-zu-1-Ersatz. Also es ist nicht so, dass der Fischer sagen könnte, ich habe früher mein Geld mit Kabeljau verdient und jetzt verdiene ich das halt mit Wolfsbarsch, sondern die Menge Wolfsbarsch trotz des extrem hohen Preises ist einfach viel, viel geringer und das wird sicher 20, 30 Jahre so weitergehen. Bei der Ostsee ist die Situation ein bisschen komplizierter, weil die Ostsee ja ein abgeschlossenes Randmeer ist. Da können Fischbestände nicht einfach mit der Temperatur noch, also mit der Kälte sozusagen nach Norden wandern. Und dazu kommt, dass die Ostsee keine eigenen Salzlagerstätten hat. Das heißt, es wird nach Norden hin nicht nur kälter, sondern vor allen Dingen immer weniger salzig. Und das ist für die meisten Meeresfischarten ein großes Problem. Das Problem haben wir in der Nordsee überhaupt nicht. Das heißt, die Ostseefische sind im Grunde da gefangen und können nur versuchen, mit den geänderten Umweltbedingungen klarzukommen. Mhm.
Eine quasi indirekte Folge des Klimawandels. Jedenfalls Ingrid Siehl sind jetzt zwei Kutter, die also auch Hummer fischen. In dem Sinne indirekte Folge des Klimawandels, als eben dieses künstliche Harzsubstrat, was mit Windenergieanlagen eingebracht wird, auch sich da Ansiedlungsmöglichkeiten bieten für Hummer, die sonst ja nicht da sind und von daher auch dieser Art eben ermöglichen, sich da auszubreiten.
Also das heißt, da wo die Windparks entstehen, fühlen sich Hummer wohl in dem mittlerweile wärmer gewordenen Wasser und siedeln sich da an.
Die können ja, ob es an dem wärmer gewordenen Wasser ist, eher daran, dass sie eine Möglichkeit haben, da sich am Harzsubstrat anzusiedeln.
Okay, also wir haben halt Fundamente in der sonst schlickigen Nordsee und Hummer brauchen Hartboden und deswegen ist das für die gut.
Nun gibt es ja dann nicht nur positive Effekte, dass neue Tiere einwandern, sondern es wird ja auch allerhand negative Effekte geben, wenn die Meere, die hiesigen Meere immer wärmer werden. Gibt es Ideen und Konzepte, wie die Küstenfischerei für diese Zukunft fit gemacht werden könnte?
Die beste Möglichkeit, sich vorzubereiten auf die Änderung des Klimawandels, ist, die Resilienz der Bestände zu erhöhen. Also Fischbestände in gutem Zustand zu halten.
Damit Die Widerstandsfähigkeit.
Mhm. Damit fängt es im Grunde an, dass wir sagen, wir wollen Fischbestände in gutem Zustand haben. Dafür sind wenigstens vorübergehend Fangeinbußen zwingend erforderlich. Das ist das Einzige, was wir machen können, um Fischbestände wieder aufzubauen, ist im Moment den Fischereidruck zu reduzieren. Aber nicht so weit reduzieren, dass wir die Fischerei stoppen. Denn dann geht die Expertise, die die Fischerei ja mitbringt, wir haben gehört, viele dieser Betriebe machen das in vierter, fünfter Generation, die geht dann einfach verloren. Man kann Fischereien nicht einfach ausknipsen, 4, 5 Jahre warten und dann ist alles wieder gut, knipst man sie wieder an, die ist dann weg. Und da muss man sich dann überlegen, wo wollen wir langfristig hin? Und wie können wir kurzfristig die wenigen Betriebe, die an der Ostsee zum Beispiel noch übrig sind, an der Nordsee sieht das im Moment noch ein bisschen besser aus, was können wir da mit denen machen? Und mittel- bis langfristig sind natürlich Aquakulturen oder Sea Ranching oder wie immer sie das nennen, durchaus eine Alternative, weil das ist ein Beruf, der dicht am Fischereiberuf dran ist, ne, mit Fahrzeugen rausfahren, was ernten, auf den Markt bringen und so weiter. Aber es ist schon was anderes als eine Wildfischfischerei. Und man muss eben auch sagen, die deutsche Küste ist für diese großen Netzkäfiganlagen, die wir aus Norwegen zum Beispiel kennen, denkbar ungeeignet. Die Küste ist relativ flach exponiert. Es gibt viel Wellenschlag. Das heißt, diese Anlagen müssten irrsinnig robust sein, um die Winterstürme zu überstehen oder sehr, sehr weit draußen, wo man sie dann mit der Küstenfischerei auch kaum mehr bewirtschaften könnte. Und in der Ostsee kommt dazu, dass viele dieser Fischzuchten wenigstens dann Abwässer produzieren. Also einfach die Überdüngung erhöhen und das macht dann bei der Umweltseite wieder große Bauchschmerzen, weil wir natürlich eigentlich Nährstoffe raushaben wollen aus der Ostsee und nicht noch mehr eintragen.
Aber außerdem ist es auch eine Art von Massentierhaltung. Das ist ja auch
Das ist ja wieder ein ganz anderes Problem. Genau, die Wildfischfischerei hat natürlich aus ethischen Gründen einige Vorteile, weil es wilde Tiere sind, die so naturnah, wie man sich das nur vorstellen kann, aufgewachsen sind. Das ist in der Aquakultur nicht so. Aber es gibt in der Aquakultur durchaus auch einige Zweige, die Nährstoffe sogar entziehen, also die Algenaquakultur. Und da sehe ich durchaus gerade in der Ostsee eine Chance, weil es Algen gibt, die auch mit dem geringeren Salzgehalt gut klarkommen. Muscheln leider gar nicht, die kommen da gar nicht gut klar, die wachsen einfach nicht mehr gut. Und da kann man auch keine Aquakultur machen. Aber in der Nordsee könnte man zwischen den Windparks, also zum Beispiel Miesmuscheln oder Austern oder sowas, durchaus züchten. Also da gibt es Berufsfelder, die man sich vorstellen könnte, aber aus meiner Sicht immer nur als Ergänzung oder möglicherweise vorübergehend, um die Fischerei so lange über Wasser zu halten, bis die Fischbestände wieder vernünftigen Ertrag liefern.
Machen sich die Fischer in Krummhörn oder in der Krummhörn, sagt man, glaube ich, machen die sich da Gedanken, wie sich ihr Berufsfeld verändern könnte und ja, können Sie da wiedergeben, was die sich vorstellen könnten, was sie machen würden?
Fischer sind ja immer schon flexibel gewesen, einfach aus dem Zwang heraus, dass sie reagieren müssen. Also auf unterschiedliche Bestände, auf zunehmende, auf abnehmende, auf verschiedene Fangmöglichkeiten. Das ist ja in der Tradition der Fischerei auch so vorhanden. Und man sieht es ja auch jetzt erstmal noch vereinzelt, aber es sind ja die Ersten, die reagieren und sagen, vielleicht kann ich auch mit Hummern Geld verdienen. Grundsätzlich ist es aber natürlich so, das sehe ich jedenfalls so, wir werden sicher auch einen Strukturwandel bekommen und das sehen auch die Fischer so. Gerade in Greetsiel, wir haben noch viele Holzkutter, die wahrscheinlich in die nächste Generation nicht mehr reingehen werden. Und die werden dann aus der Fischerei rausgenommen und dafür werden keine neuen Schiffe gebaut. Das wäre nochmal ein extra Thema, Möglichkeit des Neubaus. Von daher wird sich sicherlich die Flotte insgesamt verkleinern, auch als Reaktion auf die veränderten Fangmöglichkeiten inzwischen. Das ist so, das wird passieren. Das andere ist, Diversifizierung ist ja immer ein Thema, wird ja auch im Förderprogramm immer angesprochen. Ist natürlich für einen Vollblutfischer, der ja,
was ist damit gemeint mit Diversifizierung?
Ja, dass man verschiedene Standbeine schafft, den Fischereibetrieben, damit sie eben vielleicht nicht mehr ihr ganzes Berufsleben fischen müssen, sondern, was weiß ich, 2 Tage fischen und 2 Tage was anderes machen oder Touristen mitnehmen, was immer mit der Berufsgenossenschaft schwierig ist. Also das ist in der Theorie besser beschrieben, als das in der Praxis dann umsetzbar ist. Zum einen natürlich, weil es technisch schwierig ist, gerade Touristen mitzunehmen, ist ja, also es geht immer nur eins, entweder fischen oder Touristen mitnehmen.
Aber wenn man den Ball so ein bisschen weiter wirft, dann wäre das durchaus was man sich vorstellen kann. Das braucht dann neue Fahrzeuge. Ne? Die Überalterung unserer Flotte ist ein weiteres Problem. Wir haben das gehört, wir haben viele Holzkutter in der Flotte noch, die im Grunde ihre Lebenszeit erreicht haben und ersetzt werden müssten. Und wenn man das strategisch geschickt macht, dann könnte man sich durchaus vorstellen, dass man erstens mit Zero-Emission-Fahrzeugen anfängt. Also sagt, gibt es irgendwie eine Möglichkeit, die machen überwiegend die kleineren Fahrzeuge, überwiegend Tagestouren. Das heißt, die könnte man abends und nachts laden und dann morgens elektrisch rausfahren. Man könnte versuchen, den Strom sozusagen selber mit Photovoltaik zu produzieren. Man könnte ein großes, freies Achterdeck haben, wo man entweder Touristen mitnehmen kann oder verschiedene Fangtechniken ausprobieren kann. Wir sehen, dass einige Fangtechniken sich ändern. Es gibt natürlich Fangtechniken mit sehr unterschiedlichen Umweltauswirkungen. Und in diesem Bestreben, auch den Ruf der Fischerei zu verbessern, aber eben auch wirklich zu sehen, dass wir unerwünschte Umweltauswirkungen reduzieren, wo immer es geht, muss man unter Umständen auf andere Fangtechniken umsteigen. Also von der Baumkornfischerei auf Plattfische, möglicherweise auf Snurrewaden, Danish Seine oder sowas, die weniger Auswirkungen auf den Meeresboden hat. Dafür braucht man aber völlig andere Winden und dafür braucht man Platz auf den Schiffen. Also einen alten Holzkutter, den rüstet man nicht eben mal für eine andere Fangtechnik um. An der Ostsee genau das Gleiche. Wir haben da vor allen Dingen eine sehr starke Stellnetzfischerei, die an der Nordsee eher seltener vorhanden ist. Und ganz im Osten der deutschen Gewässer haben wir nun große Probleme mit der Rückkehr der Kegelrobbe. Das ist eine Erfolgsgeschichte des Naturschutzes, ne, dieser größte Räuber in Deutschland, kommt zurück. Wunderbar, die Touristen freuen sich, die Naturschützer freuen sich, aber die sind nicht doof, die Robben, und wissen genau, wo sie Fisch herholen, der dann schon in den Netzen gefangen ist, und beschädigen dabei die Netze, beschädigen den Fang. Als Nahrungskonkurrenten, glauben wir, spielen sie noch keine Rolle, aber sie machen trotzdem die Stellnetzfischerei unlukrativ, weil sie so große Schäden an den Fanggeräten hinterlassen. Also braucht man ein anderes Fanggerät. Das geht aber wieder mit den kleinen Fahrzeugen nicht. Und da sind wir im Moment gerade dabei, einen Küstenfischereischiff der Zukunft zu projektieren, zu entwickeln mit Bootsbauern, mit Fischern zusammen, um zu sehen, wie könnte man all diese verschiedenen Nutzungen unter einen Hut bekommen und wie müsste so ein Schiff aussehen? Die sind teuer, das wird man nicht in den nächsten 5 Jahren machen können. Aber wie gesagt, in den nächsten 15 Jahren kriegen wir das vielleicht hin, immer mehr von den alten hölzernen Kuttern dann durch solche Vielzweckschiffe zu ersetzen.
Und die Stellnetzfischerei, wo Sie das schon angesprochen haben, die steht ja sowieso unter Kritik, weil ja auch die Schweinswale, deren Population ja auch nicht so besonders hoch ist, da ja immer wieder drin verenden. Da gibt es auch Projekte vom Thünen-Institut, um das zu vermeiden. Könnten Sie da das mal zusammenfassen, wie da der Stand der Dinge ist?
Man kann versuchen, diese Stellnetze zu modifizieren. Und ein Projekt, was wir im Moment sehr intensiv betreiben, ist, dass wir kleine Acrylkugeln in die Stellnetze mit einbauen, die für das Schweinswal-Ortungssystem, die orientieren sich ja akustisch unter Wasser, so wirkt, als wenn da eine Wand wäre. Das heißt, wir versuchen zu verhindern, dass die Schweinswale überhaupt in die Netze schwimmen, sich dann verheddern und ertrinken als Luftatmer, indem wir sie sichtbarer machen für die Schweinswal-Ortung. Und das muss natürlich so erfolgen, dass es erstens kostengünstig ist und neutral schwebfähig, die Fängigkeit dieser Netze für die Zielart nicht reduziert und so weiter. Und das scheint uns gelungen zu sein, indem wir Acrylperlen gefunden haben, die eine Resonanzfrequenz sozusagen erreichen und dadurch sehr gut sichtbar sind. Zusätzlich haben wir ein Projekt mitbegleitet, wo es darum ging, arteigene Schweinswallaute, Warnlaute unter Wasser zu bringen. Das heißt, im Grunde ist es ein Pinger, also ein Geräuscherzeuger, der aber nicht einfach nur schrecklichen Krach macht, um die zu vertreiben. Das wollen wir gerne nicht, weil das ist ja deren Meeresgebiet sozusagen. Wir wollen die nicht großräumig vertreiben, sondern wir wollen, dass wir sozusagen Achtung rufen und sie merken, da ist ein Hindernis vor ihnen. Auch das funktioniert relativ gut und ist in der schleswig-holsteinischen Fischerei, wo es noch viele Schweinswale gibt und deswegen leider auch viele Schweinswalbeifänge, inzwischen fast flächendeckend eingeführt.
Ich habe gelesen, dass es unterschiedliche Akzente bei den Rufen der Schweinswale gibt.
Ja, die Schweinswale, die eine Art sind, aber eben auch in verschiedene Bestände zerfallen, die unterhalten sich offensichtlich mit unterschiedlichen Dialekten. Und in der westlichen Ostsee hält es die Schweinswale tatsächlich fern aus den Netzen, auch nicht zu 100%. Es ertrinken auch weiter Schweinswale in Fischernetzen, aber wir haben die Schweinswalbeifanghäufigkeit um ungefähr 70% reduzieren können, was schon mal ein Riesenerfolg ist. In der Nordsee funktioniert das noch nicht, im Gegenteil, da kommen die Schweinswale dichter an das Netz ran, offensichtlich um zu untersuchen, was ist das für ein komisches Geräusch, und verheddern sich dann in den Netzen. Also hier wird man erstmal analysieren müssen, was jetzt genau das richtige Warngeräusch ist in Schweinswalsprache.
Den Fischer, die Fischerin gibt es wahrscheinlich schon, seit es den Menschen gibt. Der bislang älteste belegte Fischfang fand in Sair statt. Dort wurden neben Harpunen auch die Gräten eines 2 Meter langen Welsartigen gefunden, datiert auf ein Alter von 90.000 Jahren. Die Fischerei umgibt etwas Archaisches, Existenzielles, auch für meinen Geschmack auch etwas Einsames. Frau Loden, können Sie mit diesen Begriffen etwas anfangen oder sind das bloß Klischees?
Also der Fischer ist schon ein besonderer Mensch. Das muss man ganz eindeutig sagen. Einsam, die sind zu zweit, aber eben auf 15 oder 18 oder 21 Metern, aber durchaus ja auch 10, 12 Tage unterwegs. Das muss man ja auch erstmal mögen. Das muss man auch aushalten in dieser Enge. Aber was auch gerade bei unserem Sohn, bei dem habe ich das ja nun von Anfang an gesehen, also wir haben 3 Söhne, keiner sollte Fischer werden, aber bei dem hat sich das dann auch so ergeben. Aber das ist auch einer, der gerne selber bestimmt, was er macht und was er nicht macht und sich wenig sagen lässt von anderen, aber auch diesen direkten Erfolg oder Misserfolg dann gerne sieht von dem, was er macht. Das ist natürlich auch dabei. Das ist ja, man sieht direkt, ich habe es gut gemacht oder ich habe es nicht gut gemacht. Ich muss mir Gedanken machen, muss ich woanders hin? Ist es woanders besser? Und man muss das Wetter beobachten, muss also immer auch sein ganzes Umfeld mit beobachten. Dann ist es noch so ein bisschen Konkurrenz, Wettbewerb mit anderen. Also ich glaube schon, dass es besondere oder ein spezieller Menschenschlag ist, auch der diesen Beruf ausübt. Das ist schon so.
Und das war mir gar nicht klar, dass es so 10, 12 Tage, haben Sie gesagt, sind die Krabbenfischer auch unterwegs. Ich dachte, die fahren abends raus und kommen morgens wieder oder so mit
Ebbe und Flut. Das gibt es auch, ja. Aber das ist also weniger geworden. Und gerade wenn die jetzt bis nach Schleswig-Holstein hochfahren, dann sie müssen spätestens alle 72 Stunden den Fang löschen, der Frische wegen. Aber dann fahren eben die LKWs dahin und holen die da ab. Aber bis die dann wieder nach Hause zu ihrer Familie kommen, das können schon 10, 12 Tage mal sein.
Ja, die Küstenfischer fangen ja sowieso nur einen ganz kleinen Teil von dem, was in Deutschland gefangen wird, ne?
Auch das ist wieder sehr, sehr unterschiedlich. Und das hängt natürlich davon ab, wie genau man Küstenfischerei eigentlich definiert. Also in der Ostsee zum Beispiel sagen wir, alle Fahrzeuge so bis 27 Meter ungefähr zählen im Grunde zur Küstenfischerei, auch wenn einige eine Fahrterlaubnis für die kleine Hochsee haben. Aber diese Vorstellung, es gäbe also irgendwo die Klasse der Monster-Trawler oder sowas, die gibt es in der Ostsee überhaupt nicht. Das größte Schiff ist ein bisschen über 50 Meter lang, fischt nur auf Sprotte für 4 oder 6 Wochen im Jahr in der Ostsee und ist ansonsten in anderen Gebieten. Alle anderen Schiffe sind im Grunde, und das sind 2, ne, in dieser Größenklasse, alle anderen gehören im Grunde zur Küstenfischerei. Und wir stellen jetzt eben fest, dass die Schiffe zwischen 20 und 30 Metern, die Schleppnetzfahrzeuge, alle den Beruf verlassen. Die werden abgewrackt, die sind im Grunde aus der deutschen Fischerei raus. Das heißt, wir haben nur noch Fahrzeuge kleiner 20 Meter, die allermeisten von denen sogar kleiner 12 Meter. Und die liefern jetzt ungefähr 80% des Ertrages. Also mit Ausnahme dieser ganz wenigen größeren Fahrzeuge, die Hering und Sprotte fischen, liefern die den Ertrag. In der Nordsee hängt dann eben auch wieder davon ab, wo man genau die Grenze zieht und was man dazu zählt. Da haben wir tatsächlich 7 Schiffe der deutschen Hochseefischerei, die dann viel Hering und Makrele fischen in der Nordsee, aber ansonsten weiter rausgehen in den Nordatlantik. Also auch da spielt die Küstenfischerei eine wesentliche Rolle. Und diese Vorstellung, die Küstenfischerei spielt ja nur, also die hat sozusagen, die ist nett für den Lokalkolorit, hat aber keinen Einfluss auf die Fischbestände. Das ist definitiv nicht der Fall, sondern wir müssen auch da immer gucken, was haben die für eine Fangkapazität und wie beeinflussen sie die Küsten, die von der Küstenfischerei genutzten Bestände. Also die verschiedenen Stressoren. Es ist nicht nur ein Faktor, ne, so wie Sie es anmoderiert hatten, wirkte das so, es ist vor allen Dingen der Zustand der Fischbestände. Das ist es nicht, sondern es ist eben zusätzlich Nachwuchsprobleme, Nutzungskonflikte, Raumordnung, also Verlust von Fangflächen. Es ist der Klimawandel und die Überdüngung und die Rückkehr der Kegelrobben und die öffentliche Wahrnehmung. Aber es sind also am Ende 7 Sachen, die alle gleichzeitig auf die Küstenfischerei einwirken. Und das ist mir wichtig, diesen Punkt zu machen, weil es eben auch heißt, wir sind nicht raus aus der Krise, wenn es den Fischbeständen wieder gut geht. Dann sind die anderen 6 immer noch übrig und wir müssen uns weiter Gedanken machen.
Lassen Sie uns über die Zukunft sprechen und welche Wege es gibt, damit sowohl Fischer als auch Fische und Meeressäuger überleben können. Beim Thünen-Institut gibt es die Zukunftswerkstatt 2045. Da geht es darum, ein Zukunftsbild zu entwerfen, ja, für die Zukunft der deutschen Küsten. Da trifft sich eine Gruppe von Wissenschaftlern, von Fischern, Tourismusvertretern, Handel ist auch mit dabei. Frau Loden, Sie sind auch mit dabei und Herr Zimmermann, Sie auch. Worum geht es da genau?
Ich bin nicht dabei, ich bin nur einer der Mitinitiatoren sozusagen. Wir versuchen, einen Konsens zu erzielen oder mehrere Konsense. Das muss nicht eine Lösung, sondern es können verschiedene Lösungen sein, wo wir sagen, so könnte die Küstennutzung unter Beteiligung der Fischerei in vielen Jahren aussehen. Und was müssen wir dann eigentlich, wenn wir uns darauf mal geeinigt haben, tun, um da hinzukommen? Angefangen haben wir mit Extremszenarien, einfach um den Denkprozess in Gang zu bekommen. Wir gehen davon aus, dass keines dieser Extremszenarien am Ende durchkommt. Aber nur um das mal zu illustrieren, man könnte sich vorstellen, dass wir die ganze Küste unter Naturschutz stellen, ne? Und einfach sagen, wir haben keine Fischerei mehr, wir haben überhaupt keine Nutzung mehr. Wir produzieren mehr Lebensmittel an Land, um das auszugleichen. Aber das Meer lassen wir einfach in Ruhe, weil wir an Land schon so viel kaputt gemacht haben. Ob das wirklich gut ist, wage ich zu bezweifeln, weil sich Fisch relativ umweltfreundlich und auch sehr klimafreundlich tatsächlich erzeugen lässt. Also möglicherweise keine gute Idee, aber als Extremszenario durchaus geeignet. Wir könnten uns vorstellen, dass man die Nutzung der Ressource Meeresfisch einfach komplett den Freizeitfischern, den Anglern überlässt. An der Ostsee spielen Angler eine Riesenrolle, vor allen Dingen die Dorschangler. Und es gibt Beispiele auf der Welt, an der amerikanischen Westküste zum Beispiel, wo den Fischern die Ressourcennutzung weggenommen wurde und die gleiche Ressource nur noch von Anglern genutzt wird, die eine sehr hohe Wertschöpfung sozusagen an der Küste lassen. Also der Beitrag, der monetäre Beitrag des Angeltourismus für die Küstenökonomie ist größer als der der Berufsfischerei. Was dann aber eben auch heißt, es gibt keine kommerzielle Fischerei, egal mit welcher Methode, auch wenn die auch angeln würden. Dann gibt es eine Überlegung, ob man einfach sagt, die Fischerei ist gut für den Tourismus. Wir machen eine Museumsfischerei da draußen. Wir wollen in jedem Hafen wenige kleine Fahrzeuge mit bunten Fähnchen und so weiter. Und die betätigen sich dann vielleicht als Ranger gelegentlich. Aber sie sind eigentlich für die Tourismusförderung da. Aber wir erwarten von ihnen nicht, dass sie wesentliche Mengen Frischfisch anlanden.
Das sind natürlich so Befürchtungen auch der Fischer tatsächlich, dass sie mal dahin kommen, dass man sagt, nur der schönen Bilder wegen, mit dem Fisch schon im Kühlraum rauszufahren und dann ihn dann aber auf der Rückfahrt wieder anzulanden, damit die Gäste was zu gucken haben. Also das sind natürlich so Horrorszenarien für die Fischer, genauso wie komplett die Küste unter Naturschutz stellen. Aber das ist durchaus auch in den Köpfen der Fischer, dass sowas mal oder dass in diese Richtung gearbeitet wird, dass man den Eindruck hat, dass in diese Richtung gearbeitet wird, dass man da nicht mehr hin will. Also für den Fischer selber ist einfach ja wichtig, dass er ein Fanggebiet hat und dass er ein Schiff hat, mit dem er fischen kann. Und das sind die Ansätze, wo die Fischer sagen, da muss uns geholfen werden oder zumindest müssen wir weiterhin in der Lage sein, dass wir irgendwo unseren Fisch, unsere Krabben fangen können, dass wir also Gebiete haben, in denen wir das noch dürfen und in denen auch die Bestände da sind und dass wir die Schiffe haben. Und das hat Herr Zimmermann ja eben schon gesagt und da gehe ich voll mit. Also da müssen wir sicherlich auch in der Forschung was machen, aber wahrscheinlich auch in der Förderung, weil eben, wenn wir zumindest diese Struktur der Familienbetriebe, die wir ja in Deutschland noch haben, die in den Niederlanden durchaus auch in dieser Form zum Teil gar nicht mehr so vorhanden ist, wenn wir das aber so behalten wollen, dann müssen wir diese Familienbetriebe unterstützen dabei. Die können, also aktuell sind es, würde ich mal sagen, 1,5 Millionen auch, die für so einen Kutter aufgebracht werden müssen, Minimum. Das wird ja sicherlich auch nicht weniger werden. Und das können die mit dieser Fischerei nicht erwirtschaften. Und da müssen wir eben auch dann die Förderprogramme so stricken, dass zumindest zur Ersatzbeschaffung auch gefördert werden kann. Das hat es ja alles gegeben. Und seit es das nicht mehr gibt, gibt es eben auch keine Neubauten mehr in der Küstenfischerei. Und von daher wird sich, wenn wir diese Förderung nicht mehr kriegen, wahrscheinlich das einfach über das Flottenalter im Grunde selbst erledigen. Da werden wir vielleicht Einzelne, die anderswo Geld verdient haben, die sagen, das riskiere ich mal. Oder die jüngere Kutter aus anderen Ländern kaufen. Geben, die das weitermachen, aber ansonsten ist das auch eine Stellschraube, an der wir eben ansetzen müssen. Das sehe ich schon so. Und ja, was den Nachwuchs angeht, natürlich, wenn immer weniger junge Männer sind es ja fast ausschließlich Fisch wird, ist ja Ausbildungsberuf werden wollen, dann werden wir auch diese Infrastrukturen natürlich nicht mehr haben. Dann wo müssen die dann hin zur Schule? Wir haben jetzt schon eine Kooperation, Schleswig-Holstein und Niedersachsen, haben wir dann vielleicht deutschlandweit nur noch eine Fischereischule. Das ist ja auch alles ein bisschen was, auch in den Häfen. Gritsil hat da Glück, weil wir eben noch eine große Flotte haben. Die wollen sich ja auch zugehörig fühlen. Also wenn ein Einzelner in einem Hafen ist, der tut sich schwerer, als wenn da drei sind, die von der Schule schon beschlossen haben, ich will Fischer werden. Also das muss auch so ein bisschen eine eigene Dynamik haben, dass die in so einer Gruppe sind. Also ich glaube, das ist auch wichtig. Wenn so eine bestimmte Mindestgröße erreicht ist, dann haben wir auch so ein Selbstverstärkungseffekt nach unten, den wir nicht wollen. Da müssen wir auch aufpassen.
Und in dieser Zukunftswerkstatt wird das auch bedacht?
Ja, genau solche Sachen. Wir wollen am Ende ein vollständiges Bild haben. Nur hier auch der Vollständigkeit halber, man kann sich natürlich auch eine maximale Nutzung der Fischbestände vorstellen und sagen, streng ökonomisch, wir wollen, dass Fisch so effizient wie möglich gefischt wird. Ich sage immer spöttisch, für die Abfischung der Ostseequoten reicht ein größeres Fahrzeug, so ein 40, 50 Meter Fahrzeug, 14 Tage, maximal 3 Wochen, dann ist die deutsche Quote abgefischt. Extrem klimafreundlich, weil wenig CO2-Ausstoß, die Ware ist gut, weil die sofort gefrostet wird. Aber es gibt dann eben keine Küstenfischerei mehr. Das ist so genau die Abwägung, die man einfach immer treffen muss. Und es gibt keine einfache Lösung dafür. Und wir hoffen, dass in dieser Zukunftswerkstatt so ein paar Bilder entwickelt werden, wo könnte man Kompromisse finden, wo könnte man Synergien finden. Und auch da wieder nur als Beispiel, keines dieser Extremszenarien wird wahrscheinlich konsensfähig sein, aber man könnte sich vorstellen, dass man die Fischerei für schlechte Zeiten oder für bestimmte Zeiten des Jahres bei den Kommunen anstellt tatsächlich und die einfach dafür sorgen, dass die Fischer eine Art Grundeinkommen haben. Und wenn es den Fischbeständen gut geht und die ihren Lebensunterhalt mit Fischen erwirtschaften können, dann können sie raus aus dieser Kofinanzierung durch die Kommunen oder sowas. Das haben wir gerade besprochen in Mecklenburg-Vorpommern. Also die Erzeugerorganisation in Wismar fand das eine sehr gute Idee, hat sich da mit den Tourismusverbänden zusammengetan, sagen die Schleswig-Holsteiner sofort, auf keinen Fall. Wir sind freie Wirtschaftsunternehmer und wir lassen uns doch nicht bei den Kommunen anstellen. Also wir werden möglicherweise eben mit einem Bild gar nicht auskommen, sondern mehrere Bilder brauchen. Vielleicht für Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Niedersachsen. Vielleicht sogar für jeden Hafen einen getrennten, weil es Häfen in Rügen zum Beispiel gibt, die leben vom Angeltourismus. Die werden natürlich begeistert, wenn man sagt, das gehört jetzt alles den Anglern. Die Lachsangelflotte in Glowe zum Beispiel, die machen nichts anderes und verdienen großartig damit.
Wir müssen natürlich auch bedenken, dass wir in 10 und 15 und 20 Jahren auch andere Fischer haben, als wir jetzt haben. Also das sind ja jetzt die genau das jetzt sagen, das kommt für mich überhaupt nicht in Frage. Das sind ja auch die ganz anders aufgewachsen sind und die das anders kennen. Und das sehen wir ja jetzt schon, wenn ich denke, mein Mann, der sagt, Gommi, wer mit dir geht? Früher, da konnte ich mit meiner Brotdose an Bord gehen und hier machte den Motor an und das lief. Und jetzt muss ich erstmal mich irgendwo anmelden und einen Logbuchschein ausfüllen und eintragen. Unser Sohn, der kennt das gar nicht anders. Der füllt einen Logbuchschein aus und schickt das weg und gut ist und denkt gar nicht dran, dass er das vielleicht mal in Papier machen sollte. Und so wird das in 10 und 15 Jahren und in 20 Jahren auch noch wieder anders sein. Also das muss man ja auch mitdenken, sag ich mal. Das ist ja nicht mehr der Fischer, der mein Mann oder sogar mein Schwiegervater war, der das ja nochmal wieder ganz anders erlebt hat. Das werden ja, die entwickeln sich ja mit und sie sind ja Teil der Gesellschaft und die sind allen gesellschaftlichen Einflüssen ausgesetzt. Und vielleicht wollen die, sagen die dann auch, ja, ich habe Kinder, ich will die auch aufwachsen sehen, ich will auch gar nicht 10 Tage unterwegs sein, sondern ich will 3 Tage und dann will ich auch mal was anderes machen und bin froh, wenn ich bei der Gemeinde angestellt bin, damit ich meine Kinder auch aufwachsen sehe und so. Also das denke ich, das müssen wir auch mit bedenken dabei.
Haben Sie da mit Ihrem Sohn drüber gesprochen? Was kann der sich für eine Zukunft vorstellen als Fischer?
Der stellt sich jetzt erstmal vor, dass er so fischt, wie er sonst auch gefischt hat. Aber schon sehe ich das jetzt auch, wo mein Mann sagt, das geht ja wohl gar nicht. Mitten in der Woche fährt er jetzt mit seiner Freundin zum Konzert. Also das hätte jeder Tag in der Saison muss eigentlich gefischt werden. Das geht ja gar nicht. Aber die kommen auch klar. Natürlich, am Ende des Jahres funktioniert das. Und dann wird vielleicht auch mal ein Wochenende gefischt, weil die noch keine Familie haben und die Freundin in der Woche Zeit hatte oder dann eine Konzertkarte gekriegt hat. Also das ist schon, das sieht man jetzt auch schon. Und genauso war das bei meinem Schwiegervater natürlich anders als bei meinem Mann. Und so wird das in der nächsten und übernächsten Generation auch sein. Und wenn sie am Ende zählt, dass sie damit zurechtkommen und dass es sich rechnet und dass sie ihre Familie davon ernähren können und gut ist, also das sehe ich so.
Und selektivere Fangmethoden, daran wird auch geforscht, oder?
Ja, natürlich, daran wird dauernd geforscht und wir sind immer wieder erstaunt, obwohl viele dieser Fangmethoden ja Jahrzehnte, zum Teil Jahrhunderte alt sind, wie viele Möglichkeiten es da noch gibt, die zu verbessern. Also die Fanggeräte selektiver zu machen, sodass nur das gefischt wird, was man am Ende auch vermarkten kann.
Können Sie da ein Beispiel nennen? Also was ist auf eine Fischart zum Beispiel eine selektivere Fangmethode?
Na, wir haben in der gemischten Grundschleppnetzfischerei in der Ostsee, die bisher Dorschfischerei hieß, das Problem, dass Dorsche nicht mehr gefangen werden sollen, aber es den Plattfischen gut geht. Das heißt, die Fischerei könnte wenigstens ein Einkommen generieren mit dem Fang von Schollen und Flundern und Klischen und Butten und so weiter. Aber nur dann, wenn sie nur die Plattfische fängt und die Dorsche, die einfach zwangsläufig mit in diesen Grundschleppnetzen landen, möglichst entlässt. Und zwar nicht an Deck sortiert, dann ist es zu spät, dann sterben die in der Regel, sondern sie unter Wasser sortiert. Und dafür hat meine fangtechnische Abteilung ein Netz entwickelt oder eine Reihe von Netzen entwickelt, die Dorsche ausschließen und den unerwünschten Dorschbeifang um bis zu 80% reduzieren und gleichzeitig den erwünschten Plattfischfang nur um 2 oder 3% reduzieren. Also da geht natürlich mal eine Scholle verloren, aber im Grunde funktioniert das gut. Es ist ein bisschen mühsamer einzusetzen. Der Schnitt sieht komisch aus. Sie haben ein ganz großes Loch im Oberblatt und das hat auch noch nicht gereicht, weil die Dorsche versuchen weiter unten zu bleiben und da gibt es so Scheucheinrichtungen, also einfach Kunststoffkugeln, die sich die ganze Zeit bewegen und die Plattfische bleiben unten, tauchen unter diesen Kunststoffkugeln durch, die Dorsche lassen sich irritieren und finden dann dieses Fluchtfenster und kommen so raus. Die Fischerei vergleicht das mit den bisherigen Netzen und sagt, finden wir nicht so richtig gut, sieht ganz anders aus. Und außerdem fängt man ja weniger Dorsch damit. Ja, das ist der Witz, dass man weniger Dorsch damit fängt.
Und es kann ja nur eine Lösung für die Zukunft sein, wenn man selektivere Fangmethoden auch hat, um die Bestände und die Bestände zu schonen und Beifänge zu reduzieren. Ja. Es muss ja ein Teil der Zukunftswerkstatt sozusagen auch sein.
Und ganz genau. Auch da arbeitet die Zeit eben für uns, die Jüngeren, die nachrücken, sind in der Regel offener dafür. Und da macht das Thün-Institut ja auch richtig gute Arbeit, das muss man auch sagen. Natürlich auch immer mit Unterstützung der Fischerei, anders geht's nicht. Aber ich glaube, am Ende werden sich so gute Methoden dann auch einfach durchsetzen. Das geht nicht anders.
Das waren unsere 45 Minuten zur Zukunft der Küstenfischerei. Wir haben vieles über diese Fischerei erfahren. Wir haben über die Fische und deren Bestände, aber auch über den Beruf des Fischers und der Fischerin, obwohl es da nicht so viele bisher von gibt. Ne? Gibt es da eine Entwicklung, dass es auch mehr Fischerinnen gibt?
Also auf den Kuttern eher nicht. In der Aquakultur und in der Teichwirtschaft gibt es durchaus Fischerinnen, aber auf den Kuttern eher nicht.
Ich bedanke mich bei Ihnen, Hilke Loden, der Bürgermeisterin der Krummhörn. Vielen Dank, dass Sie da waren.
Sehr gerne.
Und bei Ihnen, Christopher Zimmermann, Direktor des Thün-Instituts für Ostseefischerei, ja, für das interessante und vielschichtige Gespräch. Schön, dass Sie dabei waren.
Dankeschön.
Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, lade ich ein, sich gemeinsam mit uns in den weiteren Folgen unseres Thünen-Podcasts mit der Zukunft der Land- und Meeresnutzung zu beschäftigen. Danke, dass Sie heute dabei waren. Am Mikrofon verabschiedet sich hiermit Marco Pauli.